Taufgeschichte steht in der Apostelgeschichte und das ist der Bericht von Lukas über die Entstehung der ersten Gemeinde und die erste Ausbreitung. Und es beginnt mit einem wirklich merkwürdigen, seltsamen Auftrag an Philippus. Und Philippus, das war ein Jünger der zweiten Generation und der war als Missionar aktiv in Samaria. Und plötzlich bekommt dieser Philippus Besuch. Philippus erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging zur Straße. Am Anfang steht also diese Aufforderung, steh auf und geh. Und das Ergebnis wird eine Taufe sein. Das heißt, aufstehen und gehen und Taufe stehen hier in einem Zusammenhang. Und ohne aufstehen und gehen hätte es keine Taufe gegeben. Und diesen Zusammenhang von Gehen und Taufe, den hören wir schon aus dem Mund von Jesus, der gesagt hat, als er kurz vor seiner Himmelfahrt sich von seinen Jüngern verabschiedete, gab er ihnen noch einen Auftrag mit und sagt, geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Auch hier dieser Zusammenhang Gehen und Taufe. Genau genommen lautet dieser Auftrag so, macht die Völker zu Jüngern, indem ihr geht, indem ihr sie tauft, indem ihr sie lehrt. Das heißt, Nachfolger von Jesus wird man, indem jemand hingeht, indem man tauft und indem man lehrt. Und so musste auch Philippus aufstehen und gehen. Wovon er jetzt aufstehen musste, wird hier nicht gesagt. Die Frage ist dann für mich, wo muss ich vielleicht aufstehen und wohin muss ich gehen? Und der Ort in dieser Geschichte ist äußerst merkwürdig, wo er hingehen soll. Geh nach Süden, zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das war eine Handelsstraße und auch extra dieser Hinweis, die menschenleer ist. Was soll Philippus auf einer menschenleeren Straße? Das ist so, manchmal gibt Gott ganz merkwürdige Aufträge. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Dass ihr den Eindruck habt, ihr sollt zu irgendjemandem hingehen oder irgendjemand Wildfremdes ansprechen oder jemanden anrufen? Vor einiger Zeit war eine Studentin der Evangelischen Hochschule Tabor, die hat so vor sich gelernt, da an Marburg am Ortenberg, und plötzlich hatte sie den Eindruck, geh zum Ortenbergsteg, das ist Richtung Bahnhof, was über die Bahngleise geht. Ich dachte, was soll ich am Ortenbergsteg? Und der Eindruck war so stark, geh zum Ortenbergsteg, bis sie gedacht hat, okay, ich lasse das mit dem Lernen jetzt, ich gehe jetzt wirklich dahin. Und da stand ein junger Mann an diesem Steg und sie dachte, den muss ich jetzt ansprechen. Dann sagt sie, es klingt vielleicht komisch, aber ich habe den Eindruck, dass ich hier auf diesen Ortenbergsteg gehen soll, hat das was mit dir zu tun? Und dann fängt dieser Mann an zu heulen und sagt, ich wollte gerade hier runterspringen. Und Gott hat also wirklich zu dieser Studentin gesagt, geh an den Ortenbergsteg. Manchmal ist das so, dass Gott uns Aufträge gibt, wo wir sagen, das kommt jetzt nicht von mir, keine Ahnung, wo das herkommt, soll ich das jetzt machen, du bist dir vielleicht unsicher, mach's im Zweifelsfall, wie in dieser Geschichte von Philippus oder auch von dieser Studentin. Und gerade wenn der Auftrag echt krass ist, wo du denkst, das kann nicht von mir sein, da komme ich im Leben nicht drauf, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es wirklich von Jesus kommt, dieser Auftrag. So wie bei Philippus, auf eine menschenleere Straße zu gehen, ohne zu wissen, was dann kommt. Also wenn du den Eindruck hast, hier geht's jetzt nicht um mich, hier geht's um Jesus und um sein Reich, dann mach das. Und es gibt noch eine Regel, mit solchen Aufträgen umzugehen. Je krasser der Auftrag, umso deutlicher ist das Reden. Hier muss es sogar ein Engel sein, der den Philippus sagt, jetzt steh auf und geh. Was machen wir mit solchen Eindrücken, die wir haben? Gehorchen, wirklich gehen. Philippus ging und ließ sich drauf ein, ohne zu wissen, was passiert. Und das ist das Spannende am Glauben, dass man manchmal Schritte geht und nicht weiß, was passiert denn jetzt da eigentlich, wo führt das hin? Dann wusste er aber langsam, wo es hinkommt. Plötzlich kam ein Wagen, es war in der Mittagszeit, und jetzt geht die Geschichte so weiter. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs auf diesem Weg plötzlich. Er war Eunuch, ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Ägypten. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise, saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Das war jetzt nicht irgendein Handelswagen, sondern das war eine Luxus-Nobelkarosse mit Kutscher, Security und Dienstpersonal. Und in diesem noblen Sitzpolster saß der Schatzmeister der Königin von Äthiopien. Äthiopien ist nicht das heutige Äthiopien, das ist eher so das Land Südsudan, das wir auch kennen. Und Kandake, das war so ein Herrschertitel wie Pharao bei den Ägyptern. Und dieser Mann auf dem Wagen, das war ein hoher Beamter der Königin, sozusagen der Schatzmeister oder man könnte auch sagen der Finanzminister von diesem Land. Und der reist jetzt etwa 2000 Kilometer vom Sudan nach Jerusalem, um im Tempel Gott anzubeten. Wie kommt jemand darauf, so weit zu reisen, um dort Gott anzubeten? Ich kann mir das nur so erklären, dieser Mann war auf der Suche nach Gott. Und bei sich im Land hat er ihn nicht gefunden, dass er gesagt hat, ich muss nach Jerusalem gehen, vielleicht kann ich da Gott finden. Es war eine Reise, um Gott zu finden. Es ist anzunehmen, dass er in seiner Heimat Juden kennengelernt hat, denn da lebten Juden in dieser Gegend. Am letzten Sonntag, wer da war, kann sich vielleicht noch daran erinnern, Doron Schneider, Israeli, hat gepredigt hier und er hat eine interessante Frage gestellt. Warum sind damals beim Auszug aus Ägypten so viele Ägypter mit ausgezogen? Das sind ja Sklaven ausgezogen, die Israeliten waren Sklaven. Warum sind so viele Freie mit ausgezogen? Warum haben die sich dem angeschlossen? Und Doron kam auf den Schluss, dass er sagt, die haben etwas von dem Gott entdeckt, erlebt, wie Gott wirklich spürbar in das Leben der Menschen hineinwirkt, segnend hineinwirkt. Und das konnten sie von ihren Göttern nicht. Deswegen haben sie gesagt, an diesen Gott der Israeliten, an diesen Gott der Juden, da wollen wir uns halten. Und vielleicht hat dieser Finanzminister Ähnliches erlebt, dass er gemerkt hat, die Juden, die leben mit einem Gott, der wirklich real ist, mit dem man was erlebt, der spürbar in unser Leben hineinwirkt. Wir wissen es nicht, wie es genau war. Jedenfalls war er auf der Suche nach Gott. Man würde heute sagen, auf einer spirituellen Suche. Er hat eine Sehnsucht nach Gott gefunden. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kamst du bisher ganz gut ohne Gott zurecht, dass du gesagt hast, naja, das ist was für bestimmte Leute, aber ich brauche das nicht. Aber es gibt manchmal im Leben Umbrüche, Situationen, die Lebensumstände verändern sich, wo man plötzlich anfängt, nach Gott zu fragen und Gott zu suchen und sagen, Moment, ist da vielleicht doch noch was? Der Finanzminister dachte sich, wenn ich nach Gott suchen will, muss ich nach Jerusalem zum Tempel gehen, denn da ist laut Juden der Gott zu finden, nämlich im Allerheiligsten, da ist Gott und da muss ich hingehen. Dort meinte er, würde er Gott finden, aber offensichtlich wurde er enttäuscht. Er kam nicht weit in den Tempel hinein, als Heide durfte er nur in den äußersten Vorhof. So hoch wie er auch war in seiner Position, so waren die Regeln, Heiden dürfen nicht in den Tempel. Offenbar ist er also Gott dort nicht begegnet. Aber, wie die Geschichte weiter zeigt, Gott wollte ihm begegnen. Und zwar auf ganz anderen Wege. Vermutlich konnte er mit Schriftgelehrten sprechen, denn er hat sich eine Schriftrolle gekauft vom Buch des Propheten Jesaja. Und es war ja so, da war ja kein Kiosk am Ausgang, wo man sich so eine Bibel als Souvenir mitnehmen konnte. Bibeln, Schriftrollen waren äußerst teuer und kostbar und die kann man nur sich erwerben, wenn man da mit Schriftgelehrten in Kontakt war. Offensichtlich hat er also mit Schriftgelehrten diskutiert, gesprochen, wie auch immer, aber richtig weitergeholfen hat es ihm offenbar auch nicht. So hat er sich also diese Schriftrolle gekauft, stieg wieder in seinen Wagen ein und fuhr wieder in die Heimat und hat angefangen, in diesem Buch von Jesaja zu lesen. Verstanden hat er offenbar sehr wenig. Und vielleicht kennst du das auch, dass du angefangen hast, in der Bibel zu lesen, aber wirklich verstanden hast du nur wenig. Und jetzt kommt Philippus ins Spiel. Und Jesus bringt jetzt hier einen Suchenden und einen, der mit Jesus unterwegs ist, zusammen. So ist Gott. Gott hat gesagt, wer mich von Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Also wenn jemand auf der Suche nach Gott ist, Gott lässt sich finden und er kommt uns entgegen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und notfalls müssen dafür Gottes Leute ganz seltsame Aufträge ausführen, ohne zu wissen, was dann passieren wird. Als er sich dem Wagen näherte, kommt die nächste Anweisung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh hin und halt dich in Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? So bat er Philippus, steig ein und setz dich zu mir. Das fasziniert mich, was hier gerade eben passiert. Hier lesen zwei Menschen zusammen in der Bibel. Der eine ist interessiert und suchend und der andere, der ist mit Jesus unterwegs und er kann ihm weiterhelfen. Das finde ich spannend. Der eine kann es erklären, worum es geht. Und ich vermute mal, dass der Philippus den Finanzminister hier nicht voll gepredigt hat. Das war ja ein hochintelligenter Mann. Ich stelle mir vor, wie die beiden ins Gespräch gekommen sind. Der hat Rückfragen gestellt, die haben diskutiert, der war sicher auch nicht mit allem gleich einverstanden, hat kritisch nachgefragt. Der Apostel Paulus schreibt später im Brief an die Römer, Der Glaube kommt durch das Hören. Leider übersetzen manche, der Glaube kommt durch die Predigt und denken, nur durch eine Predigt kommen Menschen zum Glauben. Aber der Glaube kommt durch das Hören auf die Botschaft von Jesus Christus. Und das kann auch in so einem Dialog passieren. Vielleicht sogar noch mehr, weil man individueller auf den Menschen eingehen kann. Und diese Botschaft kann man dann im gemeinsamen Gespräch entdecken. Und ich wünsche mir das auch für uns als Gemeinde, dass interessierte Leute in unsere Kleingruppen kommen, dass Gläubige ihre Freunde, die interessiert sind und auch nach Gott fragen, in diese Kleingruppen, Hauskreise einladen, dass sie dort gemeinsam Bibel lesen, diskutieren, nachfragen und am Ende Jesus entdecken. Und das tut ja auch den Kleingruppen gut, die oftmals eingefahren sind, wo man schon immer weiß, was der eine sagt, was der andere sagt. Wenn da plötzlich jemand mit seinen Fragen reinkommt, dann wird's mal richtig spannend. Ich finde es spannend, wenn das bei uns so wäre, dass sich unsere Kleingruppen öffnen für Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Und dass ihr, die in Kleingruppen geht, Ausschau haltet und sagt, wen könnte ich einladen? Es wird spannend, wenn man mit Suchenden gemeinsam die Bibel liest, so wie in dieser Geschichte. Und der Schatzmeister oder Finanzminister hat gerade aus dem Jesaja Kapitel 53 gelesen. Da steht etwas Merkwürdiges. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt. Wie ein Lamm stumm bleibt, wenn es geschoren wird, sagte er kein einziges Wort. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde hinweg zum Himmel emporgehoben. Der Eunuch fragte Philippus, bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit, ausgehend von dem Wort aus Jesaja, verkündigte er ihm die gute Nachricht von Jesus. Die ersten Christen konnten das Evangelium ja nur durch das Alte Testament erzählen. Da gab es noch kein Neues Testament und das ist möglich, dass man anhand des Alten Testamentes auf Jesus hinweist. Hat Jesus selbst auch schon gemacht, nach Ostern, auf dem Weg nach Emmaus, hat er auch vom Alten Testament her erklärt, warum der Sohn Gottes auf diese Welt kommen musste und sterben musste für unsere Sünden. Und darum geht es genau in Jesaja 53, in dieser nicht ganz einfach zu verstehenden Stelle, wo es heißt, dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz sterben musste, dass er unsere Schuld, die eigentlich uns hätte treffen müssen, auf sich genommen hat. Wie es heißt, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wie viele Verletzungen haben wir, schleppen wir uns herum? Was haben wir andere verletzt, Wunden verursacht? Und durch seine Wunden werden wir heil werden und bekommen Frieden mit Gott. Und das war genau die Sehnsucht vermutlich von diesem Finanzminister, dass er gesagt hat, ich will diesen Frieden mit Gott, ich will mit diesem Gott leben, ich will zu diesem Gott gehören. Und als sie dann die Straße weiterfuhren, heißt es, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Offensichtlich hat Philippus erzählt von Jesus, der gesagt hat, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie. Und das wollte er jetzt auch. Und Taufe, das wird hier deutlich, das ist mehr als ein Bekenntnis. Durch die Taufe, so schreibt Paulus später im Brief an die Römer, werden wir mit Jesus verbunden. Auf geheimnisvolle Weise werden wir dadurch mit Jesus ganz eng verbunden. Wir werden verbunden mit seinem Tod und dafür steht das Untertauchen. Also wir werden unten nicht mit einer Schüssel taufen, sondern wir werden ins Wasser steigen und untertauchen. Und das symbolisiert den Tod, dass jemand sagt, du wirst mit dem Tod Jesu verbunden. Aber auch mit seiner Auferstehung. Wir holen sie auch wieder raus. Bleibt keiner im Wasser. Das ist dann das Symbol für die Auferstehung, für das neue Leben mit Christus. Durch die Taufe werden wir also ganz eng mit Christus verbunden, in seine Gemeinschaft hineingetauft und in die Gemeinschaft der Christen, der Gemeinde. Und damit komme ich jetzt zu unseren 8 Täuflingen. Spricht etwas dagegen, dass sie getauft werden? Sind teilweise noch sehr jung, können wir fragen, kann man die jetzt schon taufen? Wissen die eigentlich schon, worum es geht? Und es ist die gleiche Frage wie bei diesem Minister. Was hat dieser Minister wirklich verstanden bei dem Bibelgespräch? Hat er wirklich alles genau verstanden? Soll er sich vielleicht erst noch ein bisschen bewähren, dass man sagt, naja, vielleicht im halben Jahr oder im Jahr, schauen wir mal, wie sich das da weiterentwickelt. Braucht er vielleicht noch einen Taufunterricht, wie es später in der frühen Kirche dann kam, dass man gesagt hat, ja, bevor man jemanden tauft, muss er erstmal so einen Taufkurs durchlaufen. Die Schnelltaufe hat damals und zu allen Zeiten Menschen verunsichert. Und deshalb hat man später, in späteren Handschriften, noch einen Zusatz eingefügt. Nämlich, man hat Philippus dann das in den Mund gelegt. Philippus sagte, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann es geschehen. Der Eunuch antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und das reicht. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Mehr braucht's nicht. Und das glauben unsere 8 Täuflinge. Und sie werden es nachher nochmal ganz kurz hier vorne auch sagen, warum sie sich taufen lassen möchten. Wir hatten Mini-Taufunterricht. Wir hatten an einem Nachmittag uns hier versammelt und darüber gesprochen, was Taufe bedeutet, was da passiert. Und ich habe den Eindruck, die wissen, worum es geht. Und wollen das und glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und für sie am Kreuz gestorben ist. Und sie haben diesen Wunsch, mit ihm in Zeit und Ewigkeit verbunden zu sein. Deswegen Taufe, diese Verbindung mit Christus. Das wollen sie festmachen, ihr Leben bei Gott, bei Jesus festmachen. Und so muss ich sagen, spricht nichts dagegen, dass wir diese 8 jungen Menschen taufen. Die Geschichte endet mit einem krassen Ende. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Er ging seinen Weg voller Freude zurück in seine Heimat, ganz alleine, aber mit Jesus im Herzen. Und das hat gereicht. Mehr hat es nicht gebraucht. Und das wird auch heute passieren. Also, Lukas, ich glaube nicht, dass wir entrückt werden, dass ich weg sind. Ich wollte gern beim Mittagessen noch dabei sein. Aber das andere, fröhlich, dass diese 8 jungen Menschen fröhlich ihren Weg mit Jesus gehen, das wird auf jeden Fall passieren. Da bin ich fest davon überzeugt, dass sie fröhlich ihren Weg mit Jesus gehen. Und das wird auch mit diesem Lied zum Ausdruck gebracht. Herr, wohin sonst soll ich gehen? Das ist das Lied, was Josia sich ausgesucht hat. Und dieses Lied wollen wir jetzt zusammen singen. Herr, wohin sonst soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.